Podcast.
Ich bin zum Beispiel FKK.
Ich finde FKK geht gar nicht so persönlich so.
Dein Podcast.
Okay, Kai, was hast du getrunken?
Ja, einiges. Der FKK-Podcast, der FKK-Podcast Folge 21. Heute mit einem Stargast aus Berlin. Naja, nicht ganz aus Berlin, also jedenfalls nicht immer aus Berlin. Die General Managerin Marketing und Commercial Sales Welt und Sendersprecherin. Außerdem ist sie Beirätin der Beyond Gender Agenda, Neuhundebesitzerin und großer Segel- und Ostsee-Fan. Hier ist sie, Christina Fassler. Hallo Christina.
Hi. Tag.
Wie geht's dir?
Ihr seid ja echt fit.
Ja,
heute Morgen.
Genau, nachdem wir gestern eine Remote-Weihnachtsfeier hatten und mit 50 Leuten einen schönen Abend hatten, der länger und auch lustiger war, als man so hätte denken können bei so einer Geschichte. Oder, Franjo, wie geht's dir?
Also seid ihr noch fit?
Ja, wir sind noch fit, ja. Wir haben aber zwischendurch geschlafen, oder?
Überraschend fit. Ja, also gut geschlafen habe ich auf jeden Fall auch. Ich bin auch überraschend fit. Gestern Abend, muss ich zugeben, als ich ins Bett gegangen bin, hat sich das Bett gedreht, bis die Äuglein dann irgendwie zugefallen sind. Aber anyway, man muss auch wirklich sagen, unerwartet, sehr, sehr witzig, auch remote. Unser ganzes Leben ist ja momentan remote. Es hat Spaß gemacht und das zeigt wieder, dass man aus jeder schwierigen Situation auch irgendwas Tolles machen kann, wenn man positiv genug ist. Und das war mein Learning wieder aus gestern Abend. Da hat natürlich auch der vorzügliche Wein geholfen.
Ja. Christina, hattet ihr schon eine Weihnachtsfeier?
Ja, wir machen heute Nachmittag nicht so elegant wie ihr mit Weintasting und
dergleichen. Das war alles, aber nicht elegant, möchte ich kurz sagen.
Was, bei Franjo hat sich das Bett gedreht, wieso ist das nicht elegant? Hey.
Ja,
nein, ja, wir machen es heute Nachmittag.
Okay.
Aber auf eine ganz gechillte Variante in dem Fall.
Okay. Ja. Aber man muss halt irgendwie, man muss damit umgehen und persönlich geht leider nun mal nicht. Ich bin auch wieder im Homeoffice angekommen. Wir nehmen heute hier aus dem Homeoffice auf. Ich habe alles bedacht, ich habe alles mitgenommen, das Equipment ist hier. Es ist eigentlich alles auch so, wie es sein sollte, bis auf die Tatsache, dass mein Nachbar gerade baut und der Gartenlandschaftsbauer hier schon mit ganz großen Gerätschaften um die Ecke kommt und ich ein bisschen Sorge habe, dass die Geräuschkulisse gleich ein wenig zu hören ist. Aber hoffen wir mal drauf, dass er uns verschont.
Aber eigentlich kennen wir ja das Ganze aus unserem Podcast-Studio. Immer wenn wir aufnehmen, ist ein Laubbläser vor unserem Fenster oder die Müllabfuhr. Das scheint irgendwie noch nicht mal tagabhängig. Ja. Also Geräuschkulissen sind wir gewöhnt und eigentlich inspirieren sie uns ja auch regelmäßig.
Ich glaube übrigens, dass das wie so ein Sketch ist. Oder? Der kommt immer. Ja. Ne? Den haben die da irgendwo geparkt und immer so, jetzt sind sie los. Und dann rennt der Typ los mit diesem Laubbläser. Ohne Scheiß, das macht er seit 5, 6 Jahren. Großartig. Habt ihr auch so einen Laubbläser bei euch in Berlin?
Nee, in Berlin, glaube ich, gibt es Laubbläser. So auf dem Land hier auf dem Darß gibt es ja eher den Rasenmäher. Ne? Den kann man ja auch noch im Dezember an den Start bringen. Immer so Samstags. Okay, wenn wir dann mittags frühstücken, ne, dann kann man ja nochmal irgendwie gucken, zumindest ob er geht.
Und sag mal,
gutes altes Deutschland. Ne?
Genau. Wo du gerade sagst, auf dem Darß, Christina, das heißt, du bist ja immer zwischen zwei Standorten aktuell momentan hin und her. Das heißt, Berlin ist der eine Standort und auf dem Darß das dann der andere. Wie ist das? Also hast du dich mittlerweile dran gewöhnt, einfach viel im Auto zu sitzen oder schafft ihr das auch am Stück dann da zu bleiben? Weil du kannst wahrscheinlich auch gut von zu Hause arbeiten, vom Darß aus arbeiten.
Ja, das ist eine gute Frage. Wie ist das? Das ist zum einen tatsächlich, sind 3 Stunden Autofahrt, völlig richtig. Inzwischen schaffe ich es, mich ordentlich zu sortieren und mir genau meine Termine so in die Autofahrt zu legen. Wir reden ja über eine Fahrt über Richtung Stralsund etc. Da gibt es immer noch Gegenden, da müssen wir uns nicht über 5G unterhalten, sondern über die Frage, was wäre eigentlich, wenn ich hier einen Unfall hätte?
So quasi das Frankfurt des Ostens.
Wo laufe ich in welcher Geschwindigkeit sozusagen in das nächste Gebiet, wo ich Handyempfang habe? Also das ist ja alles ein bisschen speziell. Aber ich kenne jetzt die Gebiete, ich weiß also ganz genau, wann ich telefonieren kann und organisiere mir das gut. Und irgendwie entspannt es mich inzwischen auch. Also, und ich war überhaupt noch nie ein Freund vom Autofahren. Ich würde auch, muss ich ganz klar sagen, selbst wenn es äußerst kompliziert ist, irgendwie mit Regionalbahn und Rumtrödelei Bahn fahren, aber ich kann es mir halt aktuell nicht erlauben, weil mein Mann zur Risikogruppe gehört und uns, für uns Bahnfahren sozusagen seit März einfach tabu ist. Ja, ich pendel, jetzt pendel ich gerade mal nicht, jetzt sind wir ja wieder sozusagen alle im Homeoffice. Ich liebe aber das Pendeln. Das Einzige, was mich wirklich stresst, ich wundere mich gerade über unser gutes Netz. Ja, auch hier wird jetzt gebaut und das Kabel liegt im Haus. Ich gucke es mir jeden Tag an, es stresst mich wahnsinnig. Ich frage mich, wann es der Hund anknabbert, denn mehr als das Kabel im Haus ist einfach gerade nicht. Und ich sehe auch nirgends die Telekom und antworten mag sie auch nicht. Also ist so das wahre Leben, ne? Warum Mecklenburg-Vorpommern immer gegen digitalen Unterricht ist, Leute. Ich meine, das gibt's hier nicht. Es gibt hier nicht wirklich Internet. Also please, ja.
Aber der Vorteil ist hier.
Es geht an Berlin. Ich kann hier jeden Morgen an die Ostsee. Ich gehe auch immer noch rein. Das ist sehr schön. Ui. Und man ist dann auch wach. Deswegen bin ich auch jetzt total wach. Ja, aber
das ist jetzt aber kein Spaß. Du gehst wirklich rein ins ja. Wasser?
Ja, Franny, man braucht das. Man braucht immer irgendwelche Projekte. Ich bin immer Respekt. So, ich brauche immer irgendwas. Und mein Projekt in diesem Jahr war einfach mal testen, wie lange kann man reingehen. Und Überraschung, wenn man ständig geht, kann man sehr lange reingehen. Und früher habe ich immer die Leute bewundert, die irgendwie dieses Neujahrsschwimmen oder irgendwo durchziehen und dachte immer, boah, ey, eigentlich könnten das nur Russen. Also, ja, ich glaube, ich lache mich tot dabei. Ich kann das auch machen. Das wird dann meine
Sache. Wir gehen danach aber mit einem Wodka in die Sauna. Also, das ist ja dann auch wieder der warme Effekt. Aber Christina, sag mal, wir kennen uns ja auch eigentlich in dieser Konstellation schon, ich würde sagen, fast 10 Jahre. Und wir kennen dich ja auch immer als aktive Powerfrau und du bist immer umtriebig und eigentlich immer unter Strom. Was hat sich für dich am meisten verändert vor Corona, nach Corona? Wie sieht so ein typischer Christina Fassler Tag, der klassische Christina Fassler Tag in der Corona-Zeit aus?
Gar nicht so viel anders als sozusagen in dieser Vor-Corona-Zeit. Ich meine, ich muss euch das nicht erzählen. Ihr kennt das auch, ne? Wir haben immer noch die gleichen Meetings, machen immer noch den Fehler, dass an das eine Meeting direkt das, also ich, vielleicht seid ihr schon die totalen Rockstars, ich pack's immer noch nicht, dass das eine Meeting an das andere anschließt und alles das, was man erledigen wollte, irgendwie einem dann abends komisch anguckt oder so, das Postfach. Ja, das hat sich überhaupt nicht geändert. Es gibt einen riesigen Unterschied und den vermisse ich total. Und ja, ich gestehe, ich schaffe das nicht immer. Deswegen gehe ich morgens schwimmen, damit ich irgendwie so einen Break habe zwischen Aufstehen, Frühstück ist nicht so meins, und losarbeiten. Gehe ich einmal kurz an die Ostsee und kurz mal rein. Das ist hier aber direkt, also es dauert eine halbe Stunde und fertig ist. Mir fehlt echt der Weg zur Arbeit. Also das fand ich eine total klasse Sache. Und im ersten Lockdown in Anführungszeichen. Ne? Spanier würden uns immer tadeln, wenn wir das sagen, weil bei denen war der Lockdown anders. Habe ich es immer geschafft, mit dem großen Sohn eine Runde zu gehen, sozusagen nach 18 noch was. Das schaffe ich aktuell nicht, weil ich so ehrlich gesagt leider Gottes so viel zu tun habe. Also mein normaler Tag sieht so aus wie immer, außer eins, und das ist anders. Früher habe ich mich wirklich viel und gerne, und das tue ich auch heute noch, nur anders, mit Freundinnen getroffen, mit Freunden, und ich habe so verschiedene Communities. Das haben wir inzwischen alle super gut organisiert. Wir treffen uns also total. Wir telefonieren, dass man auch mal gerne einfach rausgehen, telefonieren abends mit jemandem. Das heißt, ich bin eigentlich jeden Abend verabredet, nur nicht in dem wahren Leben.
Ja. Also ich habe größten Respekt davor, weil ich muss sagen, jetzt in diesen Corona-Zeiten reiht sich bei mir ein Call an den anderen, also vor allem einer, der ja auch anstrengender ist, weil man sich nicht mal so richtig bewegen kann dabei, weil man ja gerade sitzt quasi vor diesem Gerät und dadurch ja irgendwie auch so ein bisschen gefangen ist. Und ich habe abends mich so leer gequatscht, dass ich wirklich, ich wünsche mir, diese Motivation zu haben, abends nochmal ein paar Freunde anzurufen. Ich schaff's das nicht, ne? Also ich habe abends einfach keine Lust mehr zu reden. Also großen Respekt, dass du da noch diesen Schritt da dich ja zu überwinden, dann noch zu sprechen, weil, also mir geht das jedenfalls so, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Männer-Frauen-Ding. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, ab einem bestimmten Punkt so, dann ist irgendwann ist aus bei
mir. Kai, du beschreibst original meinen Mann gerade. Der denkt auch immer, ist die irre. Ja, ist die irre, weil ich dann immer sage, ach, ich gehe noch eine Runde, ich telefoniere noch mal mit. Oder völlig begeistert irgendwie runterkomme, irgendwie so im Haus. und sage, oh, ich habe gerade meine ganzen Gründerinnen von GWPR getroffen und das war so schön, in die Gesichter zu gucken. Die haben so toll erzählt. Das kann gut sein, heute Abend treffe ich auch meine anderen Freundinnen aus anderen Gründen. Ich glaube, vielleicht ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Frauen-Männer-Ding. Also ich habe jetzt noch nicht bemerkt, dass mein Mann sich digital mit seinen Freunden irgendwie zum Biertrinken verabredet hat.
Ist so. Ist bei uns zu Hause auch. Meine Frau fragt jetzt schon immer, bist du aufnahmefähig? Denn in letzter Zeit gab es auch viele Dinge, haben wir doch gestern besprochen und ich wusste wirklich nichts davon und stand dann da. Und ich brauche jetzt auch immer irgendwie, wenn der Tag so abgeschlossen ist, so eine halbe Stunde, wo ich mich irgendwo hinsetze, irgendwie rumklöne, irgendwas lese, um dann wieder aufnahmefähig zu sein. Aber ich glaube, das unterschätzt man auch. Jetzt im ersten Lockdown, jetzt über die Zeit, das ist schon irgendwie, man guckt in die Kamera, wie wir jetzt auch. Man hat kein physisches Erlebnis. Ich finde auch, die Konzentration auf so einen Videocall ist immer noch höher, als wenn man im Meeting irgendwo ist. Und wir hoffen natürlich, dass irgendwann eine gesunde Mischung daraus entsteht. Und selbst wir beide, Kai, wir haben ja eigentlich irgendwie seit 20 Jahren quatschen wir ja abends immer noch irgendwie eine halbe Stunde so irgendwie entweder über Jobthemen oder irgendwas Privates. Selbst da gibt es sehr viele Tage, wo wir einfach sagen, ach, lass morgen quatschen.
Ja, absolut. Es sind ja auch so viele Stunden am Stück, die man redet, das ist echt der Wahnsinn. Und das ist schon echt anders. Aber was du sagst mit dem Weg, also dem Arbeitsweg, das geht mir zum Beispiel so, ich habe ja so einen wundervollen Weg, ne? Deswegen fahre ich ja mit dem Fahrrad gerne, weil ich fahre 20 Kilometer knapp am Rhein entlang. Traumhaft.
Unfassbar schön.
Ja, und vor allem auch zum Runterkommen abends. Weil hier ist es so, Treppe rauf, hallo. Und dann war's das so. Dieser Übergang ist sehr schnell und man ist so in so einer anderen Welt. Und von daher, das bringt mich, pass auf, der Übergang jetzt. Da nehme ich mir auch gerne mal den Hund jetzt und gehe mit dem raus abends. Das hilft mir nochmal einfach zum Runterkommen. Und du hast ja auch einen Lockdown-Hund.
Genau.
Also, ja, tatsächlich. Ist schon Corona-Hund, oder? So ein Stück weit, oder? Meinst du, du wärst ohne Corona drauf gekommen?
Nein, es wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Drauf gekommen ist falsch, weil ich tatsächlich ja hier noch einen 17-jährigen Sohn habe, neben den Größeren, die schon raus sind. Und der insistiert schon seit Jahren, er möchte einen Hund, er möchte einen Hund. Und ich war eigentlich die Horrormutter, die immer gesagt hat, wie soll man das machen und der Welpe und wie geht das eigentlich? Ist ja Kai, du weißt, wovon ich rede?
Ne? Ich bin noch standhaft. So. Sorry, Christina, ich habe auch zwei Töchter und die Kleine ist total vernarrt. Ja. Jeder in unserem Umfeld hat momentan einen Hund. Ja. Und ich habe genau noch die Bedenken, die ihr hattet. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalte.
Sorry. Ja, das ist echt schwer. Und und dann ist Luca ist ja wegen eben der Risikosituation meines Mannes, was jetzt kein Drama ist, Drama, uns geht's gut, versteht uns richtig, weil er soll nur kein Corona kriegen, ist Luca eben auch seit März leider Gottes zu Hause, was der so krass rockt und ich bin der ganzen Game-Industrie, ich liege ihnen zu Füßen, ich glaube, ich muss ihn zu weit, weil der jeden Abend halt seine Kopfhörer aufsetzt mit seinen Freunden
und irgendwas 8 Stunden spielt. Und spielt, super.
Und die labern über sonst was, da wird gelacht in dem Zimmer, ne? Ich meine, die haben die Verbindung möglich gemacht, ich weiß nicht, wie das sonst wäre, also wirklich große, große Verehrung an dieser Stelle, das muss ich ganz klar sagen. Ja, und Luca wollte immer einen Hund. So, und nun habe ich dann irgendwann hochempathische Mails an alle Golden Retriever-Züchter dieses Landes geschrieben, nachdem Luca übrigens vorher gecheckt hat, ob die Corona-Leugner sind, weil die flogen raus, weil ein Hund vom Corona-Leugner wollte er explizit nicht. Ja. Also hat er alle Social-Media-Profile gecheckt und irgendwann rief morgens einer an zu einer Zeit, wo ich noch nicht wach war. Ich ging aber ans Handy und er sagte, hatten Sie Interesse an einem Golden Retriever? Und ich so, ja. Okay, ja, okay, dann. So, und jetzt haben wir halt einen Hund seit Anfang November. Und Franjo, ganz einfach, es gibt niemanden, der dich, ne, und eine liebende Frau und dich liebende Kinder und Kinder,
die was von dir wollen. Aber kein Vergleich, wenn du dann nach Hause kommst und dein Hund dich begrüßt.
Niemand begrüßt dich im Ansatz so herzlich, freut sich so, wenn du nach Hause kommst, wenn du runterkommst, wenn du ins Zimmer kommst, was auch immer, wie ein Hund. Also in diesem Sinne, ja, du kannst dich auch mal mit den anderen anlegen, weil der Hund ist trotzdem lieb zu dir. Alles cool. Ja,
absolut. Also das glaube ich sofort. Und wir sind ja wirklich da in den Überlegungen, was mich so ein bisschen davon noch abhält, ganz ehrlich, weil irgendwann in der Nach-Corona-Zeit, ich habe mir mit meiner Family irgendwie vorgenommen, oder wir haben es vor Corona auch oft gemacht, dass wir einfach mal so 3-4 Tage immer ausgebrochen sind und Städtetrips gemacht haben. Ne? Den Kindern so ein bisschen irgendwie die umgebende Welt zeigen. Also nichts Weites, aber keine Ahnung, von London, Porto, Lissabon, ich weiß nicht was. Und das ist ja dann auch immer eine Orga. Und da wir eine relativ spontane Familie sind, kann es sein, dass wir dienstags mal sagen, ey, hier sind Flüge, die passen super, lass uns doch mal irgendwie und so weiter. Und das ist mein größter Punkt, wo ich dann irgendwie denke, okay, und vor Corona, nach Corona ist es ja wahrscheinlich so, dass wir auch wieder sehr viel anders unser Leben führen als jetzt. Ich kann mich daran erinnern, da gab es eine Zeit, man ist wie so ein Roboter morgens aufgestanden und in die Dusche, ins Taxi zum Flughafen, irgendwo hin, abends zurück und das irgendwie im Tagesrhythmus. Und da musst du natürlich auch jemanden haben, der sich auch dann um den Hund kümmert. Und da bleibt dann eigentlich nur meine Frau, die aber auch berufstätig ist. Dann bleiben die Kids. Und das ist, weil unsere sind ja noch relativ klein. Und das ist dann die Frage, wie lange halten sie dann durch oder wie kann man das organisieren? Und das ist ganz ehrlich mein Ding da dran. Ne?
Aber es geht, das geht. Also das hat bei uns locker, genau. Also mindestens 3 Monate gehalten. Danach war dann schon so, oh nee, kein Bock mit dem Hund rauszugehen und so weiter. Also 3 Monate etwa. Danach bist du verantwortlich.
Lukas 17, mal gucken. Nee, aber Franjo, ich habe ein Privileg, das darf man nicht vergessen. Ich habe halt 2 große Söhne in der gleichen Stadt, wenn ich nicht auf dem Dorf bin. Einer davon hat auch einen Hund von den Großen, ne? Also jetzt mal abgesehen von dem kleinen 17-Jährigen, der im Kopf größer ist als ich. die haben sofort die Hände gehoben und haben gesagt, wir nehmen Finn. Und das ist natürlich dann relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Gucken, wie es das ist, wenn ich das erste Mal sage, übrigens, ich möchte nach Oslo, übrigens, ich möchte dahin, weil ich habe so einen Bock zu verreisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
Könnt ihr den denn eigentlich mitnehmen aufs Schiff?
Ja. Deswegen haben wir einen Golden Retriever, das sind die sogenannten Wasserhunde. Und deswegen renne ich auch schon ständig mit ihm an den Strand und gucke mit ihm Ostsee und mache alles Mögliche, weil wir gewöhnen ihn ans Wasser. Ich kann ihn nur gerade nicht aufs Boot tun, das ist ja nicht im Wasser. Hier fährt ja auch nicht mal mehr eine Fähre, hier fährt jetzt gerade nichts. Ja. Aber das ist sozusagen der Plan und witzigerweise haben unsere allerbesten Freunde auch gerade einen Hund bekommen und nächsten Sommer... Segeln wir mit Hunden. Mal gucken, wie das wird, wie lange man vor allem die Turns machen kann.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, weil das stelle ich mir jetzt gar nicht so ganz einfach vor. Wenn ich jetzt einen Hund auf so ein, ich sag mal, wie viel Quadratmeter hat so ein Boot, so ein Schiff? Was sagt man? Sag mal Boot, Meter Schiff, Yacht, was ist der richtige Ausdruck jetzt?
Der passt da rein. Unser Boot ist groß genug, das ist nicht der Punkt.
Ja, aber er hat ja nicht so viel Auslauf wahrscheinlich, ne?
Ach so, ja, nee, das musst du, aber... Das ist ja immer die Mehr vom Segeln, ist ja häufig, ich will ja nicht die Welt umsegeln, will ich vielleicht auch irgendwann mal, aber aktuell würde mir die Ostsee umsegeln reichen.
Und also wäre das ein Ziel, nur sorry, weil wäre das ein Ziel, diese Weltumsegler, ich habe da wirklich immer größte Bewunderung, aber ich habe die letzte Woche mal gesehen, wo sie den einen da irgendwie gerettet haben, auch nur so durch so einen Zufall, weil ein anderes Boot in der Nähe war, das ist ja echt schon hochgefährlich, ne?
Ja, nee, also tatsächlich, wir haben ein Boot, wir haben das kleinste Boot, mit dem man die Welt umsegeln kann, so eine alte Halberg. Aber nee, also Leute, ganz ehrlich, ich weiß schon nicht, Arbeit, ne? Wenn man einmal um die Ostsee rum ist, sagt man, okay, dann ist mir das jetzt zu eng. Aber wir haben ein so unfassbar schönes Segelrevier mit unfassbar schönen Häfen. Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland. Ne? In Finnland war ich noch nie, würde ich super gern, habe ich enge Freunde. Einmal nach Helsinki einlaufen, steht so auf meiner Liste, für unbedingt mal machen. Das bedeutet mindestens einen ganzen Sommer, dann schaffst du immer noch nicht alles. Das sind eher so die Pläne. Und Kai, der Witz ist ja, also so wie wir segeln auf jeden Fall so, dass wir sagen, gerne nachts oder in den Morgen. Mhm. Ne? Und das ist auch ein bisschen mein Plan mit Hund. Also das können wir eh ganz gut, weil der pennt ja. Ne? Ja, okay, und wenn du die pennen lässt und dann segelst du halt und idealerweise bist du am frühen Vormittag dann im Hafen und
dann kann er sich wieder bewegen.
Ja, und dann gehst du sozusagen raus, wir ja auch. Also du willst ja dann auch vom Boot, sonst hast du dieses, sonst dreht sich nicht nur dein Bett, Franjo, dann dreht sich immer alles sozusagen. Dann gehst du in den Supermarkt und die Regale drehen sich, wenn du nur auf dem Boot rumwackelst.
Sag mal, Christina, noch eine Frage. Franjo und ich sind beim selben Wunderheiler, Osteopathen, wie auch viele unserer Kollegen und so weiter. Lieber Tobi Stein, Grüße gehen raus, der mir beim letzten Mal von einem YouTuber erzählt hat, der das Thema hat halt Kälte, Extremkälte und was er so aushalten kann, so Meditation in der Kälte, aber vor allem halt auch so in eiskaltes Wasser zu springen. Und das muss wohl, der ist auch Schriftsteller, ist tierisch wohl auch angesagt, also YouTuber wie gesagt, ich komme nicht auf den Namen, aber... kennst du den? Hast du davon gehört? Weil du ja sagst, dass du
nee,
da...
Nee, okay. Hey, aber ist ja total spannend. Vielleicht sollte ich einen YouTube-Kanal aufmachen und erzählen, wie ich immer ins Wasser gehe.
Aber das ist so ein bisschen so, kennt ihr das so, wenn man so selber für sich was entdeckt und denkt so, ja, wow, wahnsinnig, super individuell, ich habe das gerade. Und dann merkt man so, okay, alle backen Bananenbrot oder jeder trinkt jetzt Hafermilch oder so.
Bananenbrot ist total richtig, ich kann das immer noch nicht gut. Aber ich glaube einfach, das ist einfach ein saugutes Gefühl. Also du kommst halt aus diesem eisigen Wasser und dein Körper, und du merkst, dass du lebst. Ich sag das mal so, weil dein Körper springt natürlich auf diese Kälte, die außerhalb jetzt 6 Grad oder so, ne, springt so an und also als wenn jemand so was anschaltet, weißt du? Und das ist einfach ein total gutes Gefühl und ich glaube, das macht einem auch saugute Laune. Insofern verstehe ich das völlig. Aber ich verstehe auch, dass ihr, ich sage nicht Wunderheiler, aber ich finde ja auch immer tatsächlich wundersame Hände. Ich stehe ja so auf Osteopathen wie nur irgendwas. Ne?
Super, super. Ja. Und wir haben da wirklich einen guten, der Tobi ist ein klasse Typ. Und er hat uns ja geraten, Kai, erstmal mit der Klimmzugstange einzusteigen und dann in die Kältetherapie zu gehen, damit wir überhaupt unsere Körper mal wieder irgendwie in die Höhe stemmen können. Also der ist wirklich... Tobi ist ein sehr drahtiger Typ und wir beide sind jetzt auch die Kleinsten, die Leichtesten, aber wie spielerisch er so einen Körper dann irgendwie wenden kann, das hat mit Kraft zu tun. Ne? Und dann hat er uns so ein bisschen gezeigt, was ich in der Praxis, was er dann zwischen den Arbeitsterminen alles macht und stemmt und tut. Das ist Training und wir sollten erst einsteigen mit Klimmzugstange und dann vielleicht zu Christina mal an die Ostsee morgens in die Fluten. Ich habe da größte Bewunderung.
Der Teil 2 des FKK-Podcast Nummer 21. Weshalb der Teil 2? Weil die Karte war einfach voll. Ja, auch wir haben technische Herausforderungen zu lösen, die dann teilweise ein paar Tage in Anspruch nehmen. Aber wir haben es geschafft. Die Soundqualität könnte sich vielleicht auch verbessern, da Franjo diesmal jetzt auch persönlich im Podcaststudio ist.
Was ja selten ist, oder was?
Nein, aber beim letzten Mal warst du ja auch über Teams zugeschaltet. Absolut. Ne? Also von daher sollte die Qualität, hoffe ich, jetzt stimmen. Und Christina, welcome back. Dir geht's, hoffe ich, gut. Hi, ihr
beiden. Ja, alles gut.
Sehr gut.
Alles bestens. Vielleicht das Netz nicht, dann ich glaube, ich versaue das, was Franjo reinholt, weil in Mecklenburg-Vorpommern ist das mit dem Netz so eine Sache.
Nee, jetzt gerade ist ganz stabil, von daher sind wir mal ganz optimistisch.
Solange Kai die Karte diesmal auch wirklich technisch bereit gemacht hat, ist alles gut.
Ich habe mich nicht nur bereit gemacht, ich habe eine Karte mit einem Vielfachen des Speichers besorgt, damit wir also von jetzt an circa 10 Stunden in bester Sprachqualität durchreden können, ohne dass da was passieren kann. So, aber lass uns einstarten vielleicht mit einem Thema, was uns alle in den nächsten 2 Tagen beschäftigen dürfte, nämlich Weihnachten. Der Frage vielleicht, was mich wirklich mal interessieren würde, Christina, wie hast du als Kind Weihnachten erlebt? Was sind so deine Erinnerungen an Weihnachten als Kind?
Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr strenge Regeln. Also zum einen das totale Freuen auf dem Baum, das fand ich super schön, auch super schön, dass die ganze Familie zusammenkam. Aber es gibt so eine, ja, ich sag jetzt Schattenseite. Also ich hatte schöne Weihnachten, das wäre Quatsch, aber so, vor Heiligabend, Bescherung, darf keiner den Baum sehen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Ne? Und dann wurde erst die Wohnzimmertür aufgemacht, dann durfte man erst den Baum sehen und dann musste aber auch, und das habe ich als Kind, das war der Horror. Ja, also zumindest ich habe mich auf Geschenke gefreut, das tue ich bis heute noch. Aber wir haben dann erstmal Lieder gesungen und nicht entweder 1 oder 2 oder 3, sondern ich glaube 4 oder 5. Irgendwie so diese üblichen Weihnachtslieder, die ihr alle kennt, irgendwie Stille Nacht, Heilige Nacht und lalala und die Lichter angezündet und so die ganze Palette runtergerockt. Ich kann die auch alle und keine Hoffnung, ich singe nicht. Und danach durften wir Kinder die Geschenke angucken und das war bei uns immer Weihnachten und danach war es auch total entspannt, aber bis dahin war es irgendwie immer so eine ziemlich stressige Nummer, fand ich.
Also das finde ich spannend.
Ja, deswegen mache ich es heute immer ganz entspannt. Und ihr kennt das ja, ne? Die eine Generation macht es ja dann immer anders, damit es die nächste dann wieder wahrscheinlich anders macht. Also wenn wir jetzt nicht so ein komisches Corona-Jahr hätten und noch einen Welpen, dann hätte ich wie üblich, ehrlich gesagt, den Baum schon vor 2 Wochen richtig schick gemacht und ins Wohnzimmer gestellt und mich die Weihnachtszeit schon dran gefreut. Also das ist meine persönliche rebellische Antwort auf meine Weihnachten früher.
Und was habt ihr für einen Baum, ganz klassisch?
Wir haben einen ganz klassischen Baum, ja.
Und auch quasi einen, der unten schon abgehackt wurde und quasi dem Tode geweiht irgendwo steht.
Ja, das hätte ich in Berlin anders gemacht, aber das war jetzt hier, ehrlich gesagt, ich habe das ein bisschen vermasselt sozusagen. Ich hätte es ja am allerbesten wissen müssen, dass wir tatsächlich einen Lockdown kriegen und nicht mehr alles besorgen können. Und ich musste dann wirklich in Hektik mal schnell alles erledigen. Und hinterher habe ich dann festgestellt, Weihnachtsbäume gibt es ja immer noch. Gut, aufpassen wäre besser gewesen. Aber insofern hatte ich tatsächlich, habe ich dann den genommen, der gerade da noch stand. Und er ist auch jetzt, einige würden sagen, er könnte eine Ehe zerstören, weil er wirklich nicht so krass gut aussieht und nicht so super gerade gewachsen ist. Aber auch das ist so ein Thema. Ich weiß nicht, meine Eltern, klar, alle Eltern streiten sich, glaube ich, zumindest außer die ganz Besonderen, keine Ahnung. Ja, meine Eltern haben sich immer über den Baum gestritten. Er war immer falsch und das Lametta hing nie ordentlich. Gehörte auch zu Weihnachten, ist auch im Nachhinein irgendwie lustig. Also gehe ich immer Weihnachtsbäume kaufen, indem ich einfach gesagt, den hier, ist mir völlig egal. Nee, müssen Sie nicht auspacken. Ja, auch das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach anders aus Prinzip. Wahrscheinlich ist es auch völlig dämlich, aber ist halt so.
Ja, also aber bei Weihnachtsbäumen, habe ich die Tage gehört, ist das gar nicht so schlimm. Die werden extra gezüchtet, Kai. So, und ja, die sind nachwachsend. Jetzt hast du oft ein Fair-Trade-Siegel. Das ist das Wichtige, dass die Leute, die sich darum kümmern, auch fair bezahlt werden. Mhm. Das Ganze nachhaltig, so, aber Weihnachtsbäume an sich, das ist gar nichts Schlimmes, wenn du denen danach wieder entsorgst, denn Weihnachten kommt wieder nächstes Jahr und die Bäume werden extra darauf
naja, gezüchtet. Also ich hab's, ich hab jetzt
so. Manjo völlig recht, übrigens. Ich habe den auch, der ist hier auch vom Förster sozusagen, hier verkauft einfach der Förster die Bäume.
Die leben
und,
davon.
Ja. Das ist jetzt damit, das ist nicht so eine Art Regenwaldabholzung, ne?
Nee, also davon war ich jetzt gar nicht ausgegangen, aber ich hatte jetzt zumindest für mich
jetzt kommt's.
In diesem Jahr.
Er wollte uns was sagen, Christina, pass auf.
Jetzt. Ich habe jetzt mal ausprobiert, wie das funktioniert mit einem Baum in quasi in der Erde. Also man kann nämlich auch Bäume quasi, die in einem Topf stehen, ja auch kaufen. Hat den Vorteil, dass er auch nicht so nadelt. Also sogar praktische Vorteile. Ah, und okay. Man kann ihn danach quasi weiterverwenden, wenn man denn möchte. Ne?
Und was macht dein Hund in dem Topf?
In der Erde? Also bisher hat er alles da soweit in Ruhe gelassen, aber wir haben nachgelesen, ist gar nicht so gut, das, was in diesen Nadeln so drin ist. Sollen Hunde gar nicht unbedingt dran rumkauen, wäre ungesund. Okay. Auch der ganze Kram, der da dranhängt, ist jetzt eigentlich nicht so geil für Hunde. Bisher ist noch alles gut gegangen, also von daher, also ich... Ich bin aber, was das angeht, auch also aus meiner Kindheit da auch, also meine Eltern hatten zwar auch immer einen Weihnachtsbaum, aber das hat für mich keine wirkliche Bedeutung gehabt. Wir waren auch nie so in der Kirche Weihnachten oder so. Also von daher, diese Tradition kannte ich jetzt so als, gehört irgendwie dazu, aber ich habe da nie was vermisst und ich würde auch gut damit leben können ohne Weihnachtsbaum, aber meine Frau möchte einen haben für die Kinder. Kinder wollen auch einen, habe ich natürlich gesagt.
Alles hast du mitgemacht?
Habe ich mitgemacht, ja. Aber Franjo, ihr seid da ja ein bisschen größer unterwegs. Also ihr habt euch da so an dem Frankfurter, also hier, der da steht, ist doch der Größte, glaube ich, in Deutschland. Ne?
Nee, sind wir nicht. Nee,
also wir haben aber zweitgrößte.
Wir haben einen ganz normalen Weihnachtsbaum.
Du hast mir erzählt, dass der etwas größer ist.
Ja,
wie groß ist er denn? Ja, also meiner ist, um mal zu sagen, so 1,50 Meter.
Nee, jetzt, nicht mal. Jetzt will er mich wieder hier total schlecht aussehen lassen, nur weil mein Baum knappe 3 Meter ist.
Ja,
aber er muss
1,20, 3 Meter, wo ist da der Unterschied?
Er muss ja auch irgendwie im Zimmer wirken. So. Und ja, die Decke ist 3 Meter und knapp drunter. So. Aber Nordmann-Tanne,
ja,
ganz normal, Fair Trade, klar, alles richtig gemacht. Und der hat mir gesagt, das mit der Kupfermünze ist Quatsch. Was? Und den Baum regelmäßig zu gießen, nützt jetzt auch nicht so viel. Man sollte ihn besser besprühen mit einer Sprühflasche.
Was ist mit der Kupfermünze, damit wir den Lifehack noch zu Ende bringen?
Was wäre es? Scheinbar, so hatte ich es immer vorher gehört, wenn du eine Kupfermünze reintust, so ein 2-Cent-Stück,
ja?
Das
oxidiert und das
gibt dem Baum irgendeine Energie und dann hält er länger oder nadelt nicht so schnell. Haben wir bisher immer gemacht.
Habt ihr mal mit Globulis versucht?
Nee. Aber wäre eine Idee.
Dann wächst der
Hat Wasser. Er gesagt, kann man machen. Er glaubt aber nicht, dass das sehr viel nützt. Und mit dem Wasser ab und zu nachgießen, besser mit so einer Sprühflasche und ja.
Habt ihr den denn
unten? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich hau den auch raus nach Weihnachten. Ich finde, nach Weihnachten ist Weihnachten auch vorbei. Ich weiß, das ist auch nicht ganz exakt. Man lässt ihn eigentlich stehen bis Heilige Drei Könige. Ja, aber Silvester einen Baum stehen haben, ist so gar nicht meine Party. Also Party ist ja dieses Jahr sowieso nicht, insofern ist es vielleicht auch egal, aber
ja, bei uns war das, glaube ich, immer bis zum 6. Dann wird er irgendwann abgeholt oder so.
Ja, ne? Bei uns auch. Dann wird er irgendwann abgeholt, genau. Dann liegt er auf der Straße.
Und schön war noch vor 2 Jahren das erste Mal, da hatten dann Freunde gesagt, ja, ihr müsst mitkommen, unfassbar kultig, Weihnachtsbaum schlagen. Da sind wir dann ins Sauerland gefahren, ja. Und wie gesagt, eine Tradition, mit der ich jetzt so nicht mein Leben lang irgendwie jetzt zu tun hatte, habe ich gedacht, gut, mach's ja alles mit, halbwegs freiwillig. Ich könnte jetzt nicht behaupten, dass mich das jetzt irgendwie weitergebracht hätte. Im Gegenteil, es war unfassbar aufwendig, dieses Ding da zu schlagen.
Überhaupt ins Sauerland zu kommen.
Ins Sauerland zu kommen, genau. Dann halt das Ding zu schlagen. Es hat tierisch geschneit, da wegzukommen. Hat so geschneit, dass unsere, also das übrigens, es war mir bis dahin auch nicht klar, dass diese Assistenzsysteme in Autos auf hohen Schnee nicht so geil reagieren. Ne? Das Auto piepte wirklich im Dauertakt an allen Stellen, wo es piepen kann. Also ich war ein bisschen froh, als wir weg waren, aber alleine den zu transportieren ist auch nicht so geil, weil dann hast du den und denkst so, wo tun wir den jetzt hin? Also, und dafür hatten wir gar nicht das
größte Auto. Das sind doch diese Chevy Chase Filme, oder?
Ja, genau.
Oben auf dem Dach mit dem Eichhörnchen noch drin, super.
Genau die, ja, ja. Von daher.
Ein richtig verklärter Event, finde ich. Da gibt es schlechten Glühwein, trinken kann man ihn auch nicht, weil einer muss fahren.
Ja, ist richtig.
Dann läuft man da durch irgendwie und ist auch so ein bisschen lost, weil man jetzt irgendwie noch entscheiden muss, wen man jetzt abhaut. Ich finde den Event auch so semi-herrlich.
Ich habe übrigens letzte Woche das erste Mal gelernt, was eigentlich eine Feuerzangenbowle ist, weil ich wusste das nicht, aber es schmeckte eigentlich wie Glühwein. Habe aber gelernt, dass da ein paar Sachen mehr drin ist und rum.
Und rum,
also quasi
Glühwein.
Und ganz viel Glühwein Zucker, plus. Das bringt dich um.
Ja, ja, das hat mich auch umgebracht. Ich muss zugeben, das war vorm Essen. Das war
und muss brennen, oder? Wenn du Streichholz reinhältst, muss das flambieren.
Das kam aus einer Thermoskanne. Da
okay.
Experimente gemacht. Aber, also lecker war es schon, aber muss man nicht unbedingt vorm Essen machen.
Nee.
Ja. Ja, gut. Aber ja, Christina, sag mal zum Thema Weihnachten nochmal. Hast du uns einen Christmas-Song mitgebracht für unsere Liste, für unsere Playliste?
Ja, für eure Playliste. Und ich habe es verstanden. Also ich bin tatsächlich, weil ich früher immer, ich habe es euch ja gerade erzählt, immer diese ganzen komischen Weihnachtslieder dudeln musste, die totale Anti-Weihnachtsliederfrau. Und für mich
ist das Schlimmste für dich? Last Christmas?
Ja, das Schlimmste ist für mich Stille Nacht, Heilige Nacht. Das
okay.
Ist nicht ganz fürchterlich.
Kannst du Last Christmas noch hören?
Ja.
Wird eng.
Ich würde alles dafür geben, irgendwie jetzt durch New York zu latschen. Idealerweise liegt da, glaube ich, sogar Schnee und irgendwie. Und wäre mit allem Weihnachtsshopping und sonst was einverstanden, wenn ich da jetzt sein könnte. Ne, und würde mir das voll geben, aber ich komme auch super gut klar, wenn ich dieses ganze Gedudel nicht habe. Und was mein wirklich absolut schönstes Lied ist, und das gilt in dem Fall auch für Weihnachtszeit, und es gibt wahnsinnig tolle Songs, aber das ist tatsächlich Halleluja, das ist kein klassisches Weihnachtslied, aber ich finde das einfach einen ganz, ganz wunderbaren Song.
Ja.
Das passt schlecht auf die Playlist, Kai. Aber
in der Version von Leonard Cohen, was sagst du?
Ja, genau die. Ja.
Okay, ja, das wollen wir doch mal hier direkt reinwerfen. Sehr schöner Vorschlag, sehr gut.
Ja.
So, Franjo, du hast doch mit Sicherheit was mitgebracht. Hast du irgendwas Besonderes, irgendwas Außergewöhnliches?
Gar nichts Besonderes, aber Last Christmas, wusstest du, das war ja noch von Wham, ne? Oder?
Genau.
Genau, aber dass nur George Michael sich die Songrechte hat sichern lassen. Das heißt, der andere Typ davon hat nie einen Euro gesehen.
Ja, so wusstest du eigentlich, wie der Originaltitel hieß?
Nee.
Last Easter.
What the fuck?
Oh. Ja. Ist jetzt kein Scherz,
ist kein Scherz, wirklich. Also das sollte eigentlich zu Ostern und dann haben sie es wohl von der Plattenfirma oder sowas irgendwie sich beraten. War glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung, weil hat sich dann am Ende ja doch als Weihnachtslied etabliert. Ja, hieß mal, also war die Ursprungsplanung war Last Easter.
Ich habe einen Song mitgebracht und zwar folgendes, eine kurze Story dazu.
Eieiei.
Ich habe ja mal, als der Stefan Beichelt hier war, haben wir uns ja über Schottland unterhalten. Mhm. Nee, Irland, genau. Ja. Und ich bin ja darauf gekommen, ich habe zufällig eine Doku gesehen, ich glaube bei Vox, über Angelo Kelly und seine Familie, die ich unendlich sympathisch fand. Ich hatte vorhin mit den Kellys jetzt gar nichts zu tun, aber die waren sympathisch, musikalisch. Und da habe ich die Tage im Fernsehen eine Werbung gesehen für ihr neues Album.
Nein.
Da, das, das Album nicht der Kelly Family, sondern der Angelo Kelly Family.
Angelo Kelly gibt es auch als Family.
Coming Home for Christmas. Und diesen ersten Song finde ich echt schön gesungen, schöne Stimmen und jetzt in die Weihnachtszeit passt es super. Ich weiß, du wirst mich auslachen, aber ich finde es gut. Tolle Stimme.
Nein, also das Ding ist, du hast in deinem, also du hast mit dem steigenden Alter einfach auch gelernt, deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen.
Absolut.
Und das sollte man auch zu schätzen wissen.
Jetzt zur Weihnachtszeit kommt die weiche Seite. Nee, ich habe es einmal quer gehört und ich finde, die haben wirklich eine besondere Gabe, Musikalität und diese Stimmen finde ich gut.
Und da singen alle mit, also alle seine
also Leute. Seine Frau und seine Kinder. Wieder, nee, nur, also Angelo Kelly ist ja scheinbar der Jüngste.
Aber nicht von seiner Familie, sondern von der Gesamtfamilie, ne?
Von der Gesamtfamilie. Ganz genau, der Kai hat aufgepasst. Spielt unendlich viele Instrumente und das ist jetzt seine Familie, also seine Frau und seine, keine Ahnung, 6 Kinder oder was er hat.
Die er natürlich selber unterrichtet.
Ja, genau.
Selbstverständlich.
Freilerner. Und ja, das war mein Song für heute.
Toll. Mhm.
Oh, da höre ich da nachher gleich mal rein.
Ja, also ich finde es ist gemütlich. Ist gemütlich. Ja. Jetzt du, Kai. Hast du was?
Ja, natürlich. Ich finde ja persönlich, dass das schönste Weihnachtslied, was ich zumindest auch noch hören kann, aber auch sehr schleimig eigentlich ist, aber doch
Chris
schön,
Rhea.
Ist, naja, jetzt, ich spiele es hier gerade mal übers Mikro, was Christina leider nicht hören kann aufgrund der Teams-Übertragung.
Oh, ich hör's.
Ja? Kennst du doch bestimmt gleich, geht's los.
Also, na, ja, ich kenne das noch nicht. Intro, wer singt's? Ach so. Ja, den Song kenne ich, sag mir was, aber wer ist es?
Holly heißt der Sänger.
Achso, ja.
Holly Johnson, also, und Holly das Johnson, ist der Sänger von Frankie Goes to Hollywood mit dem immer noch großartigen Klassiker The Power of Love.
Finde ich.
Ist das ein Weihnachtssong? Oder? Ja, ist ein Weihnachtssong. Also im Video kamen auch die Heiligen drei Könige vor und so, ja. Also ich glaube, also so. Auf jeden Fall läuft es immer und irgendwie habe ich das dem Ganzen zugeteilt. Das Video und die Tatsache, dass es immer Weihnachten läuft. Ja, es ist sehr schön. Und ich kann Dean Martin immer gut hören. So, der hat ja ein paar schöne Weihnachtssongs auch rausgemacht. Ja.
Aber wusstest du, dass Driving Home for Christmas von Chris Rea fast genauso oft gespielt wird wie Last Christmas?
Ist nicht wahr.
Die streiten sich. Also Last Christmas ist
immer auch gar nicht voll. So schlecht.
Ja.
Also wenn schon,
ja, stimmt.
Das hat so ein bestimmtes Gefühl, wenn jetzt demnächst mal irgendwie Urlaub ansteht oder irgendwie so, das hat so, da ist sowas hinter, finde ich. Das haut schon ganz gut hin.
Passt dieses Jahr nicht so gut, aber.
Nee, dieses Jahr immer, ist das quasi, stutzt man immer, wenn man es hört, ne?
Verrückt. Ja. Also es gibt noch einen sehr schrägen Song, den ich aber jetzt so. Auf Anhieb, glaube ich, gerade da nicht so finde, aber wo du gerade Driving Home for Christmas sagst. Und zwar eine Fuhre Weihnachtsbäume muss noch nach Berlin von, ich glaube, Tom Astor. Frohe Trucker-Weihnachten. Ganz groß.
Also hast du vorne in deinem Smart nicht auch so ein Weihnachtsding, was permanent leuchtet? Leuchtreklame Kai?
Nee, ich hab noch so aus den späten Nullerjahren, 90er war das, glaube ich, noch, habe ich noch diesen Wackel-Elvis da vorne drin, ne? Oder? Kennst du noch?
Ja, klar. Ich kenne den, ja.
Okay. Gut, ich glaube, wir lassen das, bevor es.
Damit es keine Weihnachtssendung wird,
meinst du? Ja, so bevor es zu gruselig wird. Wir haben ja noch ein paar Themen hier abzuarbeiten. Christina, ich habe mir eben deinen Twitter-Account nochmal angeguckt.
Ach, und du Schande.
War eigentlich kurz davor, einfach nur zu sagen: Mensch, toll, über 5000.
Du warst Follower. Beeindruckt.
Ja, aber ich war von einer Tatsache beeindruckt, die mich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich, du hast. Über 5000 Follower. Das ist ja schon mal per se etwas sehr Beeindruckendes.
Wovon der Kalk träumt.
Bei Twitter müsste ich dafür ein bisschen mehr tun. Ne? Also ich glaube, da bin ich nicht aktiv genug. Das wird in diesem Leben nicht mehr passiert.
Ja,
über 5000. Also an die 6000 habe ich eben gesehen.
Aber jetzt.
Aber noch beeindruckender finde ich, dass du knapp 4000 Leuten folgst. Die Tatsache, wie du das hingekriegt hast, also rein zeitlich gesehen, das kriege ich überhaupt nicht zusammen. Wie schafft man das? Also ich meine, du musst ja quasi jedem, den du siehst, sofort auf Folgen drücken, damit du so viele Leuten folgst. Oder gibt es da einen Automatismus? Ich meine, das wirklich technisch gesehen.
Geduld und Spucke, Kai.
Ja, so.
Ja, ich meine. Das ist völlig entspannt. Ganz ehrlich, also was ich nicht mache, prinzipiell, es gibt ja so Leute, die sagen, okay, wenn du dem folgst, dann folgt der dir zurück oder
Schnickschnack,
das ist total ein Blödsinn.
Ja, das stimmt.
Aber was ich tatsächlich überhaupt nicht mag, ist, dass es gibt so Leute, die haben 20, 25 Follower, die formulieren aber wahnsinnig klug und sind auch super empathisch oder haben auch bestimmte Themen. Warum auch immer hören die so wenig Leute und aus Prinzip denke ich, wenn die gute Sachen machen, dann folge ich denen auch. Und was ich nicht tue, ich folge die Leuten, die mir folgen und überhaupt nicht twittern. Das finde ich total albern.
Ja, das stimmt.
Oder so Leute, ich folge null. Irgendwie, wer war das denn neulich? Der schrieb dann noch, ja, ich kann auf Twitter ganz viel lernen und folgte aber null Leuten. Da habe ich auch gedacht, aha, interessante Party.
Sehr glaubhaft.
Ja, aber ich versuche tatsächlich auch vielen kleinen Accounts zu folgen, aus Prinzip sozusagen. Ich sage das mal wirklich so, wenn ich sage, okay, ich finde euch ganz cool, ihr macht coole Sachen.
Aber beim Lesen
ist das... Das geht ganz entspannt. Meine Timeline ist völlig in Ordnung. Ich verehre meine Timeline. Ich räume die auch permanent auf. Also ich schmeiß auch gerne mal wieder Leute raus und wieder rein. Also ist den Leuten auch völlig egal.
Ja, natürlich.
Ich achte darauf auch zum Beispiel überhaupt nicht. Ich könnte euch auch tatsächlich nicht sagen, wie viele Follower ich habe, weil ich nicht danach gucke. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, dass ich bei jedem, den ich retweete oder wie auch immer sozusagen, dass ich wirklich erst gucke, was der so macht oder so. Das finde ich schon wichtig und selbst da kann man sich immer noch irren. Mhm. Ne? Und außerdem habe ich dann mal abends meinen Sohn, der wertet dann gerne mal aus, was ich geliked habe und was ich geteilt habe.
Hast einen PR-Berater.
Sehr gut. Aber sag mal, das Spannende finde ich an Twitter sind ja so, die Frage bei Twitter, natürlich insgesamt bei Social Media, aber bei Twitter finde ich es persönlich sehr spannend, wie man da so sein privates Ich und sein berufliches Ich in Einklang bekommt, ne? Weil, also rein thematisch halt auch so, ne? Man kann es im Grunde ja gar nicht mehr so wirklich unterscheiden, also vor allem nicht, wenn du unter Klarnamen da unterwegs bist. Hast du dir darüber Gedanken gemacht in der Vergangenheit oder hast du es von vornherein gesagt, ich mache keinen Unterschied zwischen meiner privaten oder beruflichen Meinung? Also
ich glaube ja, tatsächlich geht das nicht. Und für mich selbst habe ich irgendwann entschieden und ich habe die Diskussionen häufig, wir haben auch so ein Netzwerk gegründet, also die Global Women in PR und haben da auch viele junge Kommunikatorinnen, Berufsanfängerinnen, die dann immer auch diese Fragen stellen, oh, wie mache ich das ja? Und dann guckt mein Chef oder dergleichen und so weiter. Ich kann eigentlich nur jedem raten und das ist auch so ein bisschen mein Prinzip, sei zuallererst mal du selbst. Weil wenn du nicht du selbst sein kannst auf deinem Account, weil das dein Job sozusagen nicht hergibt, dann hast du vielleicht den falschen Job.
Absolut, ja.
Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, alles, was es dazu zu sagen gibt. Und dann gibt es diesen riesen Unterschied, Annalena Müller, Fräulein Müller auf Twitter, sensationell gute Kommunikatorin, beschreibt das immer so schön, den Unterschied zwischen Persönlichem und Privatem. Ne? Erst was ich selbst aus meinem Privaten öffentlich gemacht habe, ist dann persönlich. Vorher bleibt es privat und das entscheide ganz alleine ich. Ja. Ob ich euch jetzt erzähle, dass wir sozusagen einen Hund haben, was jetzt nicht spektakulär Interessantes ist oder nicht, ist so lange meine Privatsache, bis ich irgendwie einfach twittere, der Praktikant hat heute frei und schläft. Irgendwie, das habe ich gestern, glaube ich, geteilt oder so. Das war eine total süße Diskussion und die tat mir auch mal gut. Ich hatte gestern eigentlich frei, das hat nur bis mittags geklappt, aber immerhin. Ja.
Aber hast du denn, wenn du so Twitter liest, kriegst du das gut hin, sozusagen dieses Woke-Twitter, dieses irgendwie so, also diese Aufgeregtheit von Twitter, die ja da ist und dieses ja teilweise auch wirklich übertrieben so meinungsstarke Thema, so zu sagen halt, so also zu jedem immer was sagen zu müssen und teilweise einfach es auch zu übertreiben, weil man ja so schön anonym da irgendwie ist. Kriegst du das ganz gut noch so getrennt oder wie hast du auch so Tage, wo du einfach sagst, boah, also mich nervt es, ich kann es manchmal nicht ertragen, so das mitzulesen?
Na, ich glaube überhaupt nicht, dass ich zu einem was sagen muss. Ich habe auch nicht von einem eine Ahnung. Das ist schon mal, ne? Und ich würde auch mal sagen, so in meiner Timeline, die Leute, die ich total schätze, die sagen auch nicht zu allem was. Mhm. Ne? Und die sagen zu dem was, wo sie irgendwie eine Ahnung haben, wo sie sich intensiver mit beschäftigt haben. Das kann einen, um es auch ganz klar zu sagen, auch überraschen. Also es kann gut sein, dass da irgendwie was weiß ich, eine Ärztin ist, die ganz hervorragend über Belletristik redet, weil sie sich wahnsinnig dafür interessiert. Das ist das Überraschende und das Schöne auch an Twitter oder überhaupt an sozialen Netzwerken, wenn du dich so austauschen kannst und plötzlich merkst, oh, der hat ja noch eine ganz andere Facette, der oder diejenige. Ja. Aber nicht jeder zu allem. Ich habe auch ganz klar meine Themen, wo ich einfach sage, erstens, es interessiert mich, zweitens, dazu habe ich eine klare Meinung und Überraschung, drittens, ich habe mich auch damit beschäftigt. Ja. Und trotzdem bin ich nicht Mrs. Allwissend.
Aber das bringt uns natürlich jetzt in einem unfassbar fließenden Übergang zu dem Thema, was dich, würde ich mal sagen, auszeichnet und da gerade bei Twitter auch eins der treibenden Themen ist, was du dort auch immer wieder anschneidest, ist das Thema Frauenrechte, Diversität. Wie kam es eigentlich dazu, dass du da auch so, also das ist ja schon, wenn man so sagen, so will, fast wie ein Hobby, ne? Du engagierst dich da, du hast ja nicht nur eine Meinung, sondern bringst ja auch Leute zusammen. Wie kommt das? Also bist du da quasi so, ist das so dir zugefallen, das Thema, oder wie kommt das?
Also das hat tatsächlich so seinen Weg gemacht, um das mal so zu sagen. Es gab Zeiten, da sollte ich auf irgendeiner Frauenkonferenz reden und habe gesagt, ich rede nicht auf Frauenkonferenzen, mir geht sowas auf den Zeiger und was soll das? Mhm. Und ne, irgendwie macht da nicht so ein Ding draus. Hättet ihr mich vor 10 Jahren gefragt und hättet mich gefragt, ob ich für eine Quote wäre, hätte ich gesagt, geht's noch? Wir kriegen das auch so hin. Ja. Und davon war ich lange total überzeugt. Ich bin so erzogen, dass niemand irgendwie gesagt hätte, du kannst das nicht werden oder das nicht werden oder du kannst entweder Kinder haben oder einen coolen Job. Das war überhaupt nie in meinem persönlichen Leben ein Ding. Und ich habe offensichtlich irre lange gebraucht, also da bin ich auch manchmal ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, bis ich kapiert habe, das, was bei mir so läuft, muss nicht überall so laufen. Und dass es wahnsinnig viele tolle, zum Beispiel leise Frauen gibt, die überhaupt keine Chance in bestimmten Runden haben, in denen, und das sage ich jetzt wirklich ganz bewusst, und auch wenn sich jetzt einer ärgert, leise Männer sehr wohl eine Chance haben, weil die eine andere Beachtung finden. Wenn man mal darauf achtet, das ist hochinteressant. Ja? Ne? Und so, und dann habe ich mich angefangen, näher mal damit zu beschäftigen. Und irgendwann, und das jetzt wirklich überhaupt, ich will euch überhaupt nicht missionieren, aber das Glück verschiedener Perspektiven. Mhm. Ja, wenn du das im Team hast, ich weiß, als ich Guy Raphael bei mir im Team, ne, aus Israel, ein ganz ruhiger, ganz herzlicher Mensch mit einer ganz anderen Perspektive, macht die besten Nachrichtentrailer. Immer wenn wir irgendwie auf Tour sind, die sind immer von Guy. Mhm. Ja. So, dann gibt es Matthias Herrmann, der eine ganz andere Perspektive hat, irgendwie auch einen ganz anderen Background, ganz anders lebt. Wenn du Leute hast, die verschieden leben, verschiedenen Alters sind, verschiedenen Geschlechts, Familie haben oder nicht Familie, vielleicht sogar noch aus verschiedenen, was weiß ich, irgendwie mal der eine aus Israel, der nächste aus Chile, der nächste daher kommen, hast du einen völlig verschiedenen Blick auf die Probleme, die du hast. Der eine findet sie groß, der andere findet sie klein, der eine hat die Lösung, der nächste hat die. Und du hast wirklich plötzlich wie so ein Portfolio, so eine Riesenauswahl. Und das ist total cool. Wenn du aber Leute ungefähr gleichen Alters, gleichen Geschlechts, gleicher Herkunft in einen Raum setzt und denen das Problem auf den Tisch wirft, sind die sich in 5 Minuten einig. Und das muss nicht das Beste sein. Und das ist für mich so ein Punkt, weshalb ich auf jeden Fall sage, ja, wir müssen uns da mal ein bisschen beeilen, weil wir haben sowieso schon ein paar Themen in Deutschland, wo wir sozusagen Richtung Zukunftsgewandtheit nicht so Turbo sind, und Diversität ist dabei ein großes Thema. Und ich habe es irgendwie gelernt, dass Leute wie ich, die sich eher trauen, und das ist jetzt kein Wert, ne? Manche sind lauter, manche sind leiser, ich traue mich vielleicht eher, dass es für die vielleicht auch irgendwie eine Verpflichtung ist, all diejenigen, die sich nicht so trauen, mitzunehmen und vor allem es den Leuten nicht so schwer zu machen. Es gibt diesen berühmten Satz, Frauen müssen sich bestimmte Jobs antun, weil sie immer wieder gefragt werden, was denn die Kinder gerade machen oder was denn gerade mit den Kindern jetzt ist oder so diese Texte, ihr kennt das, ja. Mhm. Das ist mir zum ersten Mal passiert bei meinem dritten Sohn. Vorher war das nie eine Frage. Das ist vielleicht auch das einzige Ost-West-Ding, wo es im Osten gar nicht so schlecht war. Da war das völlig normal, dass du gearbeitet hast mit Kindern. Und als dann mein dritter Sohn, da sagte einer, wie machst du das denn jetzt? Und ich habe gedacht, hä, was ist das für eine Frage? Ne? Ja. Ich habe es schlicht nicht geschnallt. Und dann habe ich aber angefangen, mal nachzudenken. So, das war jetzt ein langer Text, sorry.
Aber gehen wir doch mal ein bisschen tiefer rein. Du bist Beirätin der Beyond Gender Agenda. Was ist das und wie bist du da dazu gekommen?
Ja, das hängt, glaube ich, ganz einfach mit meinem Netzwerk zusammen und auch tatsächlich mit meinem Bemühen, das auch bei uns in die Organisation hineinzutragen, den Vorteil sozusagen echter Diversität, genauso wie ich es eben beschrieben habe. Und jetzt sind wir ja gerade Medien und je aktueller die Medien sind, ne, so inaktuellere Medien haben eine höhere Frauenquote als aktuelle Medien, sind wir sehr männlich. Ne? Und das hängt dann ja auch wieder, wenn wir da kurz dahinter gucken, hängt das auch mit den tradierten Lebensgewohnheiten auch zusammen. Ne? Wenn die Männer können länger wegbleiben, weil die Frauen regeln alles, ihr wisst schon, was ich meine. Und das siehst du gerade in Nachrichtenmedien ganz extrem. Umso wichtiger ist, dass wir das vielleicht auch ein bisschen ändern. Und da habe ich bei Ulf Poscher, das muss man ganz klar sagen, wirklich einen super, super tollen Chefredakteur, mit dem ich auch darüber sprechen kann und sagen kann, Ulf, ich würde gerne, dass wir uns hier engagieren, dass wir mal erstmal für die Themen sensibilisieren, weil wenn du anfängst, drüber nachzudenken, kommst du eigentlich gar nicht mehr drum herum. Und ja, und deshalb bin ich dabei, Beiräten, deshalb kooperieren wir auch mit Beyond Gender, wir kooperieren auch mit Impact of Diversity. Ist auch eine Organisation, die sich explizit auch tatsächlich mit Frauen in Führungspositionen beschäftigt und mit dem Impact von Diversität, der Name sagt's. Und ja,
ich bin
in der Jury von Global, ist auch egal, ganz viel solchen Sachen. Und mach das von Herzen gern. Es ist wirklich ein tolles Netzwerk und tolle, tolle Menschen.
Also ich find das total spannend, was du erzählst, weil es von den Perspektiven her ja auch berichtet, so wie man auf die Sache blickt. Und ich glaube, also was mich persönlich jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten immer beschäftigt hat, was ich nicht verstehe, dass viele ältere Männer da diesen Zugang nicht finden zu diesen Themen, also auch zu der Problematik. Und dass, obwohl sie teilweise 2 oder 3 Töchter haben, weil ich muss sagen, spätestens seitdem ich 2 Töchter habe, bei denen ich ja jetzt quasi weiß, was kommt und wo ich jetzt schon teilweise miterlebe, wie es da läuft, also mit, wenn sie dann in der Klasse dann, halt Leute haben, die aus anderen Kulturen kommen, die plötzlich so Vorurteile gegenüber Frauen mit in die Klasse reinbringen, die man so von zu Hause überhaupt gar nicht versteht, nicht kennt, nicht nachvollziehen kann, dann fängt das schon echt früh an, sodass plötzlich meine Mädels so mit so einem Frauenbild, so einem tradierten nach Hause kamen, mit der Frage irgendwie, wie das denn da ist, und Männer dürfen keine langen Haare haben oder irgendwie solche Sachen. Und dann merkst du halt so, hui, da musst du dich schon plötzlich in diesem Alter damit beschäftigen, und man kann sich ja etwa ausmalen, wie es in der Pubertät und darüber hinaus dann aussieht. Also was ich nur sagen will, ist, ich wundere mich, wie manche Leute das ignorieren können, obwohl sie Töchter haben. Also das muss doch schrecklich
offen ist,
aber sein. Ja. Kann das damit zusammenhängen, dass die im Gegensatz zu dir sich mit ihren Töchtern nur so dekorativerweise unterhalten und nicht wirklich so tief reingehen und das, was du gerade beschreibst, überhaupt nicht erfahren, weil sie die Diskussion gar nicht führen. Es gibt ja so gerne auch, ist jetzt gemein, wenn ich so sage, aber ich sage es trotzdem so, ältere Herren, die sich damit schmücken, dass sie ja auch Kinder haben. Ne? Wenn du die aber mal fragst, was treibt denn deine Kinder gerade um oder was berührt die gerade, was ist deren wirkliches Problem, worüber wo haben die Sorgen, dann stehen die relativ lost. Und,
wow, ja.
Ne? Ja. Ich glaube, diese Thematik hat ja viele Themen. Ne? Das, was du jetzt angesprochen hast in anderen Kulturen, ich finde es viel schlimmer, wenn sowas subtil angewendet wird. Darum sprechen wir ja über all die Themen von der Quote bis in meinem Leben, in deinem Leben, soweit ich das immer mitbekommen habe, Kai, war das nie ein Thema. Ob jemand schwarz, weiß, Frau, Mann, letztendlich müssten wir ja irgendwann hinkommen, dass das vollkommen egal ist. Ne? Aber genau. Eben das Subtile ist, dass es nicht egal ist.
Mhm. Ja, solange Thomas was auswählt, ist es halt so, ne, das ist der Punkt.
Genau.
So geht es mir auch. Mir war es quasi, für mich war es selbstverständlich und damit dachte ich, es ist für andere auch selbstverständlich. Ja. Das ist immer, das hat man ja häufig im Leben, dass du an irgendwelchen Punkten, wo du sagst, wo war jetzt das Problem? Das ist doch klar. Und dann merkst du, es ist nicht klar. Mhm. Und bei Diversität haben wir genau dieses Thema. Ja. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, um es ganz einfach zu sagen, was ich dann auch irgendwann verstanden habe, das, was ich für klar hielt, ist höchst unklar und es ist aber höchst wichtig, das war der zweite Punkt, also let's do it.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben ja beide Töchter, Kai und ich, und wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten,
Ich habe Angst vor der Pubertät jetzt, also von daher mal gucken, wie glücklich ich
bin. Aber wie wir reagieren würden, wenn wir mal irgendwann feststellen, dass unsere Töchter aufgrund dessen, dass sie irgendwie Frauen sind, benachteiligt sind, also in unsere Köpfe geht das gar nicht rein, aber letztendlich gibt es das sehr, sehr oft und all die Fragen, die man sich da, die man hört, die man mitbekommt, die man sich stellen muss, existieren ja und zwar nicht allzu unhäufig, ne? Ja, und das ist genau die Thematik. Ich glaube, wir denken da komplett anders. Für uns ist das selbstverständlich. Mann, Frau, schwarz, weiß, schwul, nicht schwul, vollkommen egal. Aber es gibt so viele Leute, für die das ein großes Thema ist, ne? Und auch in vielen Konzernen, in vielen Chefetagen. Und das ist halt neben dem Thema der Kultur das andere, ne?
Aber das werden wir heute, glaube ich, wahrscheinlich nicht alles klären können. Also wir sollten uns vielleicht noch kurz mit dem Nahen Osten beschäftigen und kurz diese Fragen noch schnell geklärt kriegen. Ne? So.
Vergiss es, Kai. Da habe ich keine Ahnung. Das ist genau so ein Punkt, wo ich halt mal die Klappe.
Nee, war ein Spaß. Also ich glaube, ich könnte da auch wenig politisch zu beitragen. Ich wollte,
eigentlich. Da müssen wir Robin anrufen. Hat man eben Robin Alexander. Der ist
Robin Alexander oder den von Batman.
Die, okay. Ist das nicht?
Die Robin? Nein. Ist das der Robin? Der Assistent von Batman war Robin.
Okay, ich dachte, das ist okay.
Ja.
Ein der. Siehst du, habe ich bis heute nicht geschnallt. Ich bin kein Batman-Fan. Ich dachte immer, Robin wäre irgendwie die.
Nee.
Okay.
Nee. Was übrigens super ist, ich habe kurz ausgeholt. Hier steht ja diese Rakete, die wir hier auch immer auf jedem Foto haben, hier bei uns im Podcast. Das ist die Tim und Struppi-Rakete.
Die aufgezwungene Werbung.
Und dazu habe ich auch noch das U-Boot, weil ich beides sehr schön finde. Das U-Boot steht zu Hause, die Tim und Struppi-Rakete hier bei mir im Büro. Und dazu habe ich auch zwei Comics und jetzt hat meine große Tochter irgendwie daran Gefallen gefunden. Ich habe jetzt noch mehrere Tim und Struppi-Comics besorgt und muss auch sagen, das ist echt, also freut mich, dass man nochmal so solche Comics irgendwie vermittelt bekommt, weil ich finde den Stil von denen und so das ganze Thema irgendwie super schön. Hast du mal Tim und Struppi gelesen?
Christina? Tim und Struppi hat, mein jüngster Sohn Luca hat die wirklich Tim und Struppi verehrt. Wir haben sämtliche Comics und wir waren in Schloss Chevernay.
Wir
haben Radtour in der Loire gemacht und haben das Tim und Struppi Schloss besucht.
Wow, okay.
Ja. Also totale Verehrung, sensationell.
Da muss ich hin. Also von daher.
Da musst du hin, das ist total schön. Ich schlage dir vor, eine Radtour an der Loire. Und zwar immer richtig abgerissen Radfahren, die Sachen hinten drauf, du fährst auch gern Fahrrad.
Ja.
Und dann sich in Schlösser einbuchen, irgendwie einmal duschen, sich und total schön.
Okay. Ja, also im Moment ist es ja leider so ein bisschen illegal. Und,
aber es gibt Hoffnung. Nicht
so, es gibt Hoffnung, dass das nächstes Jahr wieder geht. Ich hatte ja Belgien jetzt die nächsten Tage eigentlich gebucht. Das fällt leider aus. Naja, gucken wir mal, wann das wiederkommt. Also ich
hege auf. Impfstoff ist zugelassen. Ab 27. soll geimpft werden.
Ja.
Dann kommt noch die Herdenimmunität wahrscheinlich dazu. Dadurch, dass so viele Leute momentan sich infizieren.
Im Herbst vielleicht,
ja, genau.
Wenn die Leute zu feige sind oder so dämlich.
Ja, das ist auch ein Thema, ne? So.
Ja.
Impfen lassen, ja oder nein? Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so eine große Diskussion ist. Ich habe gestern irgendwo mitbekommen, dass die Regierungen davon ausgehen, dass sich erstmal nur 40-50% impfen lassen, auch wenn die Kapazität da ist und die andere Hälfte nicht.
Ja. Das ist schon, man hat ja irgendwie, klar, man hat ja Angst, irgendwie könnte ja irgendwas dran sein, irgendwie an dem Zeug. Und ich meine, dann gibt es ja die noch glauben, dass da Bill Gates irgendwelche Chips mit verpflanzt.
Aber deswegen ist das mit der Herdenimmunität gar nicht so dämlich. Denn wenn sich nur 50%.
Genau. Dafür brauchst du 60-70% für eine Herdenimmunität. Und es gibt, ich meine, der Impfstoff ist ab 16 zugelassen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung bei uns unter 16 sind. Nicht so viele. Wir sind ja eher ein Alter.
Demografisch gesehen wahrscheinlich unter 1%.
Dann gibt es Menschen, die können sich nicht impfen lassen. Ja. Also für die sollte man sich schon mal mitimpfen lassen. Ich sage das mal so ganz einfach. Die können nicht. Die sind darauf angewiesen, dass wir das tun.
Und also das da ist der Punkt. Total krasse Meinung. Ich meine, ne, hallo Leute, ne? Ja. Impfen ist mir zu gefährlich, guckt euch mal bitte Corona an. Ehrlich gesagt, Corona ist mir noch viel gefährlicher.
Das ist der Punkt daran, ja.
Ich glaube, das wird die nächste Werbekampagne auch der Bundesregierung sein müssen. Ja. Nicht zu sagen halt, wir bleiben zu Hause auf der Couch sitzen, sondern wir lassen uns impfen und zwar freiwillig. Ne?
Ja, die überlegen das auch schon. Aber der Witz ist natürlich, du musst bestimmte Leute erreichen. Und wenn ich jetzt irgendwie höre, bei der AfD sind 40%, diese neue Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, sind irgendwie der Meinung, Corona wäre eine Verschwörung. Hallo? Ich meine, wer liegt denn in den Intensivbetten und kämpft? Also
das finde ich das Allerbeste, zu sagen, es gibt kein Corona, du gehst in ein Krankenhaus und guckst es dir an, dann weißt du es doch. Ne?
Es gab ja die Tage den Vorschlag, derjenige, der sich nicht impfen lässt, soll dann im Notfall auch auf sein Intensivbett verzichten. Dann haben sie ja eine Umfrage bei der AfD gemacht. Ja. Das ist dann wieder ein demokratisches Recht. Ah, ja. Weißt du, wenn es knapp wird, dann. Aber
wenn jemand von Kittigrad vorgeschlagen ist, natürlich widerspricht irgendwie tatsächlich total dem Eid des Hippokrates. Aber ich hatte so eine Sekunde, es ist völlig falsch. Und nein, das werden wir niemals tun, weil wir würden uns auf ihr Level begeben. Ne? Ja. Aber manchmal denkst du echt, ihr Idioten, ja.
Aber ich glaube, da hilft keine Kampagne, da hilft nichts, keine Information wird da durchdringen.
Ich denke ja manchmal, das Einzige, was ich mir so vorstellen kann, stell dir vor, du bist geimpft, du trägst trotzdem eine Maske, ist ja alles okay, aber du hast natürlich eine andere Form von Unbeschwertheit. Ich hoffe das jetzt mal. Darauf muss man doch tierisch neidisch sein.
Ja, absolut.
Ja?
Also ich
muss eine Zugkraft haben, aber es dauert noch, ne? Ich meine, ja.
Da müssen wir ganz viel Influencer-Marketing mal machen, ne? Da müssen dann Dagi B muss sich impfen lassen und wer da alles so wichtig ist irgendwie, ne? Alle
alle wichtigen. Der Bachelor.
Der Bachelor, ganz der wichtig, Wendler. Ne? Stell mal vor, der Wendler, der reißt die alle mit.
Der lässt sich impfen und dann.
Oder Attila Hildmann, ne? Gucken wir mal. Also müssen die alle noch überzeugen. Vielleicht eine Werbekampagne bei Telegram. Das ist doch das große Ding. Egal. Ich glaube, damit werden
wir. Das ist dann auch wirklich eine Influencer-Kampagne.
Nicht schlecht. Okay, vielleicht noch zur letzten Rubrik schnell kommt, und zwar Lifehack. Also Tipps fürs Leben, für den Alltag. Früher hätte man Hausfrauentipps oder was auch immer dazu gesagt.
Trick 17.
Ja. Hast du irgendwas für unsere Zuhörer, Christina?
Ja. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Granatäpfel esst, ist ja extrem gesund. Wisst ihr?
Da kenne ich
aber
auch
viel einen. Arbeit. Ich
bin gespannt, ob du den gleichen Trick anwendest.
Genau. Also mein absoluter Lieblingstrick, weil ich liebe Granatäpfel und ich habe es immer gehasst, irgendwie Granatäpfel zu machen, bis ich irgendwie durch Vietnam spaziert bin, wo die Leute Granatäpfel in einem Tempo irgendwie ausgepult haben, wie man sich nur vorstellen kann und wie. Relativ einfach, den Granatapfel kurz irgendwie, also ich mache es einfach immer nur mit der Faust sozusagen, mit den Fingerknochen, so heißen die, glaube ich, ne, wenn man eine Faust macht. Mhm. Irgendwie den Granatapfel ein bisschen durchprügeln, Schale Wasser halbieren und du kannst einfach die Kerne einfach nur so rausdrücken, du hast sie im Wasser schwimmen. Ja. Schüttest ab und zack und bist in einer Minute mit dem Granatapfel fertig.
Ja, mal ja unter Wasser und dann schwimmen die oben und man kann die dann auch
Genau. Du musst ihn einfach vorher schön einmal durch, irgendwie einmal kloppen. Man kann ihn auch rollen, man muss nur beim Rollen, das mache ich auch manchmal, aber das mache ich dann wirklich im Waschbecken, aus gutem Grund, weil wenn er dir dann irgendwie platzt, ist er dekorativ auf diversen Tabellen.
Da sollte alles Weiße möglichst weit weg sein, ne?
Genau.
Okay.
Ja.
Oh, mir ist die Tage eine Flasche Multivitaminsaft, dieser rote.
Ja.
Ich habe oben angefasst, was man nicht machen sollte, den Schraubverschluss. Den hatte jemand nicht zugemacht. So, dann ist das Ding aufgeschlagen und ihr könnt euch mal vorstellen, wie die Küche aussah. Das kommt dem, das kommt dem schon sehr nahe, dem Granatapfel. Und in dem Moment denkst du dir, Scheiße.
Ja. Das ist das Schöne, wenn das im Wasser erstmal ist, du machst den Rest unter Wasser, du schneidest ihn kurz an, tust ihn in einfach eine Wasserschüssel sozusagen, dann spritzt nichts und zack, bist du fertig.
Ja, siehst du. Franjo, hast du noch ein Lifehack für uns?
Nee, ich hab eben gemerkt, dass ich ja was verraten habe, was als Lifehack durchgeht mit dem Kupferstück im Weihnachtsbaum.
Also das hast du quasi schon am Anfang der Sendung eingereicht. Also
in der Mitte. Unfreiwillig. Ja? Aber das Holzschneidebrett sauber machen. Ich bin ja kein Fan, wenn ich irgendwo essen bin im Restaurant und das auf Holzschneidebrettern serviert wird. Ein Burger oder ein Steak oder so. Mag ich gar nicht. Halte ich für total unhygienisch. Ich mag es irgendwie nicht. Ja. So. Und ich hatte die Situation die Tage zu Hause, eine Pizza auf dem Holzschneidebrett irgendwie zurechtgeschnitten für meine Mädels und das Ding dann sauber machen, unter Wasser ist immer irgendwie ein bisschen blöd. Jetzt habe ich gelesen, Salz draufschreuen und dann mit einer Zitrone diese halb durchschneiden und dann abreiben, dann ist es desinfiziert und auch der Geruch wird rausgezogen aus dem Holz. Denn das ist das, was mich immer stört. Super. Ich denke mir immer, wie riecht das Ding? Also wenn da so viele verschiedene Sachen drauf irgendwie geschnitten oder drauf liegen und so weiter. Deshalb, Kai weiß es, ich mag es absolut nicht, wenn ich irgendwo bin und dann schon sehe, der Burger kommt auf einem Holzbrett. Mhm. Da habe ich schon gar keinen Appetit mehr. Ja. Aber es ist so ein eigenes Ding von mir. So, aber
also du reibst mit der Zitrone auf dem Salz, ist das richtig?
Genau, genau. Dann ist es desinfiziert und der Geruch ist auch irgendwie, es ist geruchsneutral danach. Ja.
Der Vorteil von Mecklenburg ist, dass man ja schön frischen Fisch kaufen kann. Und jetzt weiß ich endlich, wie ich mein Brett sauber kriege. Danke,
Mario. Ja, siehst du. Ja.
Das ist 1A.
Jetzt. Hast du einen, Kai, jetzt
ich weiß, kurz vor Weihnachten? Ich hoffe, ich habe das noch nie hier quasi als Lifehack reingehauen. Falls doch und du erinnerst dich dran und du erinnerst dich
an fast
alles, dann sagst du bitte was. Und zwar, wenn ihr zu Hause ein Loch in der Wand, in die Wand bohren müsst, so, dann habt ihr ja immer den Nachteil, dass das ziemlich einen Dreck gibt. Und dann gibt es halt den Trick, dass man so einen, so ein Kehrblech da drunter hält. Was aber schön ist, wenn da so roter Sandstein oder sowas irgendwie dann da drunter ist, dann kannst du das machen, wie du willst. Danach hast du die ganze weiße Wand versaut. Kennt ihr das Problem? Ist euch das mal begegnet? Mhm. Soll ich das Problem lösen?
Löse es.
Es kostet etwa 15 Euro und es wird euer Leben bereichern. Und zwar, es gibt einen Aufsatz für Staubsauger. Also du nimmst deinen Staubsauger, machst das.
Hast du wieder zu viel QVC geguckt?
Nein, es ist. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Du machst das Teil halt vorne ab, nimmst den Schlauch und steckst das da drauf. So, dieses Ding sieht so aus. Du steckst, also du hängst, also wie soll man sagen, du hast ein Loch für das Loch, was du bohrst.
Ja.
Hängst das da hin, machst den Staubsauger an. Das Ding saugt sich an die Wand dran, bleibt also so von da. Du hast also die Hände
frei. Das ist der Trick, okay?
Und alles, was dann beim Bohren rausfällt, fällt direkt in den Staubsauger und wird weggesaugt. Das heißt, du hast überhaupt keine Spuren. Du musst das Ding nicht mit der Hand festhalten, aber es ist alles tippitoppi sauber. Und jeder Handwerker, der bei uns war und mal was machen musste, dem habe ich das Ding angeschlossen und wollte von mir dann auch den Link haben. Das Zeug ist, also das Ding ist halt ein großartiges Geschenk.
Wahrscheinlich ein Produkt aus der Höhle der Löwen.
Ich glaube kaum. Da gab es die Höhle der Löwen noch nicht. Ich würde mal tippen, so, das gibt schon ein paar Jahre, also länger als Höhle der Löwen.
Ja, aber ich kann es noch nicht. Okay,
ja. Sehr gut.
Gut. Gibt es das jetzt auch für einen Dyson-Staubsauger? Weil ich bin wirklich die größte Freundin meines Dyson-Staubsaugers.
Also ja, wir das sind Ding quasi ist super, zusammen. Ne?
Ich finde den so toll.
Alleine schon, weil du segelst oder beziehungsweise weil du auf dem Boot.
Ja, jetzt irgendwie auch ehrlich gesagt, auch wenn du irgendwo mal Hundehaare hast oder was auch immer.
Habe ich ja nicht. Ich habe ja einen Pudel, ne? Knickknack.
Bitte?
Ich sage, habe ich ja nicht. Ich habe ja einen Pudel. Knickknack.
Ein Pudel hart nicht.
Ein Pudel hart nicht.
So ist das so?
Ist so, ja.
Echt?
Das ist ja noch ein Lifehack,
ja, wusste ich gar nicht. Ja, ja, also deswegen haben ja viele Leute einen Pudel oder was man heute, also der moderne Hund, hatten wir letztes Mal ganz kurz schon angeschnitten, ist ja der Doodle. Weil der Doodle den Vorteil hat, wenn du ihn mit einem Labrador mischst, irgendwie heißt er ja Labradoodle, wenn du mit einem Golden Retriever heißt er Golden Doodle. Jedenfalls hat er dann die Haare vom Pudel und hart dann auch nicht.
Ach Mann, Leute, mir ist das völlig egal. Ich liebe meinen Hund. Also
ja,
bitte.
Natürlich. Aber es gibt ja Leute, die sind allergisch gegen Hundehaare.
Bei euch, ihr schafft euch Tier. Ja, also.
Nein. Nee, also bei mir muss ich sagen, wirklich, meine Mädels sind allergisch gegen alles Mögliche. Das war wirklich ein Thema. Ne? Weil ich möchte ein Tier wiederum nicht abgeben müssen, weil man dann allergisch ist. Das kann ja auch passieren. Und wir fanden Pudel auch ganz gut.
Also hilft da Haarspray eigentlich?
Haarspray, ja klar, wenn wir mit ihm aufs Feld gehen, dann muss er ja auch schön aussehen. Also damit aussehen,
werden die Allergene gebunden durch Haarspray?
Hast du mal überlegt? Ich habe noch nie ausprobiert.
Sollst du mal machen?
Ja, mach ich mal. Okay. Okay, also wir kommen zum zur letzten Rubrik, Christina. Das heißt, das ist entweder oder. Fran und ich werden dir abwechselnd zwei Begriffe nennen und du musst dich für einen davon entscheiden. Das ist schon das ganze Spiel. Bist du bereit?
Ja.
Ich fange an. Rosen oder Tulpen?
Tulpen.
Ein Tag am Meer oder ein Tag in den Bergen?
Ein Tag am Meer.
Joggen oder Fahrradfahren?
Joggen.
Weißwurst mit Kartoffelsalat oder Gänsebraten und Klöße?
Weißwurst.
Manche sagen ja auch Klöße, ne?
Ich höre das zum Beispiel.
Eben. Du sagst, also du bist einer derjenigen. Ja,
ich habe auch mal früher Walnuss gesagt.
Ja, heißt egal. Das doch auch?
Das heißt egal. Walnuss. Aber egal, ja.
Echt? Ja, für die Klugscheiße.
Ja, stimmt. Du hast ja, genau. Ja. Und jetzt kommt auch ein richtig guter, der hier gar nicht draufsteht. Soup oder Suppe?
Oh, wie doof ist das
denn? Ja. Du bist so kreativ.
Ja, ja, schon, ne? Und Christina, du hast noch nicht geantwortet, oder?
Suppe.
Suppe, okay. Wobei du aber Soup-Fan bist, ne?
Stephen King oder Sebastian Fitzek? Wer ist denn Sebastian Fitzek, Katharina? Also, weißt du das?
Ich weiß es.
Christina.
Katharina, ich weiß ja, wer Sebastian Fitzek ist, wäre dann aber tatsächlich, wenn ihr nichts Besseres zu bieten habt, dann doch für Stephen King.
Ah, ich habe mir schon gedacht, Schriftsteller müsste hinkommen.
Home Office oder Office Day? Besser als Doris Day, ne?
Ach, Office Day. Ich bin so doof, dass ich es gerade nicht kapiert habe. Office Day.
Wismar oder Rostock?
Boah, das ist so eine gemeine Frage. In der einen Stadt habe ich studiert, in der anderen bin ich geboren. Rostock.
Strandkorb oder Luftmatratze?
Oh Gott, beides auf gar keinen Fall. Okay, ich muss mich entscheiden, ne? Dann nehme ich einen Strandkorb.
Oh, jetzt kommt wieder so ein Ding. Apokalypse und Filterkaffee oder Fest und Flauschig? Sind Podcasts.
Fest und Flauschig.
Ja. Und das Letzte. Astrologie oder Astronomie?
Astronomie, aber auf jeden Fall. Habe ich keine Ahnung, aber never Astrologie.
Christina, vielen lieben Dank. War sehr schön, war sehr launisch, hat mir großen Spaß bereitet.
Mir auch.
Das ist mir egal.
Der Kai ist ja unser Einzelkind-Thema.
Genau, das ist der Einzelkind-Podcast, du bist nur Gast. Ne?
Ja, ich weiß, aber gerne. Christina, aber du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Wir müssen ja viele Themen vertiefen, weil ich finde, Christina hat ja einen ganz, ganz guten Blick auf viele Dinge. Und das war ja jetzt hat der Kai es vermasselt bei Teil 1 mit seiner Karte. Und B, haben wir auch heute auch sehr, sehr stark über Weihnachten gesprochen, was ja schön ist.
Ich habe das gefakt mit der Karte. Ich wollte einfach nur, dass du in besserer Soundqualität bist, weil deine Kopfhörer so schlechte Qualität haben. Das habe ich. Ja, das war so, ganz subtil.
Danke, Kai. Danke, dass du immer so an mich denkst. Aber ein Teil 2, da würden wir uns freuen.
Auf jeden Fall. Kommst du, Christina? Besuchst du uns nochmal hier im FKK-Podcast?
Stellt euch mal vor, ich würde euch richtig besuchen. Das wäre der Hammer, oder?
Ja, unbedingt. Das können wir doch wirklich mal ins Auge fassen, so als Ziel, dass du beim nächsten Mal wirklich mal persönlich da bist. Oder wir zu dir kommen in Berlin. Ne?
Und jetzt pass auf, es gibt auch einen guten Grund, weil, Kai, jetzt du.
Die neuen Räumlichkeiten in Berlin sich dafür total gut eignen, weil wir ganz toll in der Ulsteinhalle da auch ein Podcastbüro
aufbauen. Nein, Kai, die Katharina hat dir doch eben gesagt, wenn wir rausfaden aus dem Podcast, sollst du bitte daran denken, dass das der letzte Podcast aus unserem alten Studio ist.
Oh mein Gott.
Und wir bald
in das neue Studio, in ein Visun richtiges, fast schon, sagen wir mal, Fernsehstudio gehen. Ja, naja, zumindest eins.
Ja. Dann wird es sogar ein Videopodcast.
Ja, wir werden einen Videopodcast daraus machen. Ja,
was für eine News.
Ich feiere euch. Das ist halt genau ihr. Also das jetzt mal, ich liebe das ja mit euch. Warum liebe ich es mit euch? Weil ihr es immer irgendwie wieder neu anfängt und erfangt und immer einen weiterdreht. Und genau so.
Na, hoffentlich sind wir jetzt nicht wie so Raucher, die groß rumtönen, dass sie jetzt aufhören zu rauchen. Und dann dauert es noch 2 Monate, bis es soweit ist.
Nee, aber Katharina hat gesagt, heute ist alles da. Studio ist fertig. Ja. Kamera ist fast
ausgerüstet. Wir haben schon mal angesessen. Man sieht uns auch auf dem Foto schon mal
also, da. Also, Christina, du bist herzlich eingeladen nach Düsseldorf. Fall.
Super gerne.
Und dann geht's los.
Das finde ich total gut. Also, aber ich finde es ehrlich gesagt, irgendwie, da man ja Podcasts gemeinhin auch auf Plattformen hochlädt, wo man auch Video nutzt, macht es totalen Sinn, finde ich, auch mal dabei zuzugucken. Also ich finde, das muss auch jeder aushalten. Ich feiere euch. Sehr schön.
Muss auch jeder aushalten.
Darüber müssen wir jetzt noch mal einen Moment nachdenken. Wir lassen dir aber noch ein paar letzte Worte. Christina, was möchtest du denn den Menschen da draußen noch zum Ende des Jahres mit auf den Weg geben?
Oh Gott, Kai, wann hört man diesen Podcast?
Ab morgen. Wenn alles gut läuft, ab morgen, okay, ab dem 23. Dezember.
Ich bitte euch tatsächlich, das ist jetzt, da werde ich jetzt auch ein bisschen pathetisch und bitte euch einfach völlig gelassen über Weihnachten und Silvester zu kommen und dabei herzlich und freundlich zu bleiben und vielleicht sogar das gute alte Telefon zu benutzen, wenn nicht überall das Internet so abgefahren gut ist oder so. Und so wenig Menschen wie möglich zu sehen, weil ich glaube, das ist super wichtig.
Das war, weise Worte, absolut.
Da wollen wir uns mal quasi dranhängen.
Ja.
Dann bleibt uns im Grunde nur noch zu sagen, der Verweis auf die Shownotes und die Verabschiedung und Call to Action. Möchtest du diesmal? Oder?
Nein, du. Fragen, ist ja dein Podcast.
So ist es. So ist es. Ja, natürlich. Genau. Fragen, Wünsche und Feedback per Mail an podcast@visun.de oder via Twitter an @visunlike. Yeah.
Ganz toll.
Und damit sagen wir vielen Dank. Tschüssikowski und
danke, Christina. Tschüss.
Guten Rutsch, schöne Weihnachten, alles, was man so wünscht. Macht's gut und fühlt euch in eine warme Thermodecke eingewickelt von uns. Tschö.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.
Podcast.
Ich bin zum Beispiel FKK.
Ich finde FKK geht gar nicht so persönlich so.
Dein Podcast.
Der FKK-Podcast ist eine Visun Video Impact Produktion in Zusammenarbeit mit namenlosen, unterbezahlten Praktikanten und karrieregeilen Business-Kaspern. Fast jede Woche eine neue Folge im gut sortierten Podcast-Fachhandel oder beim Podcast-Dealer deiner Wahl.